NZZ-Akzent, der Samstag.
Die Mexikaner wissen einfach, dass man sich auf den Staat in diesem Land nicht verlassen kann.
Mexiko kann sehr vieles sein. Karibische Traumstrände, antike Hochkulturen und auch richtig gutes Essen. Aber auch die Gewalt gehört zum mexikanischen Alltag. Ein schwacher Sicherheitsapparat und mächtige Kartelle sorgen dafür, dass Drogenschmuggel, Menschenhandel und Morde zum Alltag vieler Mexikanerinnen und Mexikaner gehören.
Neben mir fuhr ein Auto her, ganz langsam Schritttempo, dachte ich schon, oh. Und hab geguckt und da saß jemand auf dem Beifahrersitz mit einer Kalaschnikow, sehr sichtbar. Klare Botschaft und ich habe dann im Hotel meine Sachen gepackt und bin abgereist.
Die freie Journalistin Sandra Weiß lebt und arbeitet seit 15 Jahren in Mexiko. Von dort aus berichtet sie vor allem für deutschsprachige Medien, natürlich auch für die NZZ. Und wie Sandra diesen mexikanischen Alltag meistert und was das für ihre Arbeit als Journalistin bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen in unserer Samstagsfolge von NZZ Akzent. Ich bin Alice Grosjean, schön seid ihr da. Und schön bist du da, Sandra. Herzlich willkommen hier im Podcast.
Dankeschön für die Einladung.
Sprechen wir zuerst noch über ein schönes Klischee über Mexiko, und zwar Fußball. Die WM der Männer ist ja gerade erst vorbei und besonders das Eröffnungsspiel, das in Mexico City stattgefunden hat, das war ja schon ein großes Fußballfest. Hier ein paar Impressionen aus den Fanzonen in Mexico City. Das war der 11. Juli 2026. An diesem Tag hat Mexiko im Eröffnungsspiel mit 2:0 gewonnen gegen Südafrika. Sandra, wo warst du da an diesem Tag? Wie hast du das mitgekriegt?
Also ich war in Puebla, da wo ich lebe, 2,5 Stunden weg von Mexico City. Ja, da kam richtig Feststimmung auf. Also die Schulen zum Beispiel, die Kinder hatten keinen Unterricht mehr. Auch viele Leute haben den halben Tag Arbeitstag frei bekommen, damit sie das Spiel angucken konnten. Die Stimmung, die war wirklich so voller Freude der Erwartung. Und als dann Mexiko das Spiel auch noch gewonnen hat, dann explodierte so der Jubel richtig. Und dann hatte man den Eindruck, wow, ja, jetzt ist Weltmeisterschaft.
Wie lange hat es dann angehalten?
Das hat ungefähr genauso lange angehalten, wie Mexiko noch mit dabei war bei der WM. Die haben ja relativ gut gespielt dieses Mal, bis es dann gegen England dann zum Aus kam. Aber ja, bis dahin war die Stimmung eigentlich, die hat sich dann so hochgeschaukelt. Also das waren wirklich dann immer mehr Massen auf den Straßen, die jeden Sieg gefeiert haben, der Nationalelf. Danach kam dann aber relativ schnell dann doch der Kater und die Ernüchterung und der Alltag wieder zurück.
Im Vorfeld der WM, da gab es ja auch eben einerseits gab es diese Sicherheitsbedenken, vor allem wenn viele ausländische Touristen auch ins Land kommen, ist es sicher, der Weg zum Stadion, das Stadion. Und andererseits gab es ja auch diese Hoffnung, vor allem von Menschenrechtsaktivisten in Mexiko, dass eben von dieser, ich sage jetzt mal, globalen WM-Aufmerksamkeit, die halt auch auf Mexiko schien, dass davon dann auch so ein bisschen was übrig bleibt und man auch über die Probleme im Land spricht. Insbesondere eben die organisierte Kriminalität, die vor allem auch von den Kartellen ausgeht. Vor der WM, nach der WM jetzt, wenn du das vergleichst, ist da was passiert? Hat sich da was verändert?
Naja, es gab ganz viele Erwartungen. Es gab dann auch noch die Erwartung der Unternehmer, dass sie da den großen Reibach machen während der WM. Und sagen wir mal, es sind sehr viele dieser Erwartungen letztlich enttäuscht worden, auf eine positive oder negative Art. Zum Beispiel Thema Sicherheit, ja. Da haben ja auch gerade die USA oder die FIFA da Mordsbedenken gestreut, dass das irgendwie Mexiko das wirklich managen könnte. So diese Befürchtungen, dass das gewalttätig sein könnte, die haben sich überhaupt nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil. Der Juli war bisher der sicherste Monat im ganzen Jahr in Mexiko mit den wenigsten Morden. Ja, das ist zumindest was Positives. Und wenn man die Fans fragt, was ich so gehört habe auf den Straßen, die waren alle begeistert. Für die war Mexiko mit Abstand der beste Standort von den dreien, ne? Kanada, USA und Mexiko, weil einfach irgendwie die beste Feierstimmung war. In Sachen Wirtschaft, da sind die Unternehmen auch so ein bisschen enttäuscht worden. Also es kam natürlich Geld ins Land, es wurde viel mehr konsumiert. So nach ersten Erhebungen wurden so 2,5 Milliarden US-Dollar zusätzlich eingenommen. Aber es blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Also erwartet wurden mehr als 3 Milliarden. Insofern da eine gemischte Bilanz. Und naja, letztlich war es irgendwie halt so eine Auszeit aus dem Alltag Mexikos. Aber es hat eben nichts davon angehalten, nichts davon ist nachhaltig. Und heutzutage sind wir längst wieder in unheimlich vielen Problemen verstrickt und die Sicherheit ist eben eins davon. Sicherheitslage ist problematisch. Es wurden gerade erst wieder Journalisten ermordet, Schutzgelderpressungen gehen wieder in die Höhe. Diese Probleme waren einfach nur verdeckt, einen Monat lang.
Da gibt es so einige Schauergeschichten, da haben wir auch schon Podcast-Folgen drüber gemacht. Die verlinke ich euch übrigens auch in den Shownotes. Zum Beispiel gibt es sehr viele Menschen, auch Jugendliche, die einfach verschwinden. Viele dieser Opfer, die werden zum Beispiel entführt und dann von den Banden, von den Kartellen zwangsrekrutiert. Das nur ein Beispiel, aber diese organisierte Kriminalität, die sich eben in sehr vielen Aspekten des alltäglichen Lebens irgendwie bemerkbar macht. So eine durchschnittliche Familie, die in Mexico City lebt. Wie spürt die das im konkreten Alltag?
Na, was ganz konkret ist, ist zum Beispiel beim Einkaufen im Supermarkt. Ja. Wir haben hier eine Inflation, die induziert wird durch die organisierte Kriminalität, weil die zum Beispiel ein paar wichtige Produkte des täglichen Bedarfs kontrolliert bzw. Schutzgelder erpresst von den Produzenten, was die Preise in die Höhe treibt. Das ist zum Beispiel so bei Avocados oder auch bei Limonen. Ne? Das konsumieren die Mexikaner sozusagen täglich. Und da ist die organisierte Kriminalität sehr verstrickt. Entweder eben, indem sie Schutzgelder erpressen von Plantagenbesitzern oder auch von den Fabriken, die die verarbeiten, von den Lastwagen, die die transportieren. Oder indem sie konkret auch ganze Plantagen gewalttätig übernehmen, indem einfach die Eigentümer ermordet werden, ihre Kinder entführt und die müssen dann unter Druck unterschreiben, dass sie die Plantage ganz billig verkaufen. Dann übernimmt die organisierte Kriminalität die Plantage, wäscht da Gelder. Mhm. Solche Dinge gibt es leider häufig. Und das andere ist natürlich im Alltag Schutzgelderpressungen von Geschäften. Mhm. Das ist auch sehr, sehr üblich. Und dann eben auch Erpressungen, Entführungen. Und vor allem Jugendliche sind eben sehr gefährdet, von der Drogenmafia entführt zu werden. Frauen vor allem für Zwangsprostitution und junge Männer werden eben oft zwangsrekrutiert. Das geht zum einen, indem sie irgendwie halt hinters Licht geführt werden mit irgendwelchen Internetanzeigen, gut bezahlter Job in was weiß ich wo. Dann müssen sie zu einem Busbahnhof fahren und dann werden sie nie wieder gesehen. Oder im Bekanntenkreis läuft das oft, da ist jemand, der bei den Kartellen arbeitet als Späher oder so, als Anwerber und erzählt, ja, da kannst du richtig gut was verdienen, arbeitest du da ein halbes Jahr lang, dann kannst du irgendwie das Haus von deinen Eltern fertig bauen. Und deswegen haben die Eltern oft Angst um ihre Kinder und wenn die Kinder dann aus dem Haus gehen, zu irgendwelchen Partys feiern, man weiß nicht, ob sie heil zurückkommen.
Ist das so, dass irgendwie jeder irgendwen kennt, der wen kennt, dem das passiert ist?
Es ist nicht ganz so krass, würde ich sagen. Jeder kennt jemanden, der mal Opfer eines Verbrechens wurde. Aber das kann zum Beispiel auch ein Einbruch sein oder dass man auf der Straße überfallen wurde oder dem Auto wurden die Reifen abmontiert. Dass wirklich Kinder verschwunden sind, das nicht ganz so direkt. Aber es ist schon relativ nahe. Also ich bekomme immer wieder über WhatsApp von Bekannten so Suchfahndungen. Wir suchen XYZ, Tochter ist verschwunden. Also es ist schon relativ nahe.
Ein anderer Punkt, der auch für dich selber sehr relevant ist. Mexiko ist auch sehr gefährlich für Journalisten. Du hast vorhin schon gesagt, also allein dieses Jahr, habe ich gelesen, sind schon 7 Reporter getötet worden im Land. Für dich, du bist ausländische Journalistin, also hast ein bisschen andere Umstände als die mexikanischen Kollegen. Aber was bedeutet das für deine eigene Arbeit? Wie gehst du mit diesem Risiko, mit dieser Gefahr um?
Also das Wichtige ist, glaube ich, ein korrektes Risikoassessment, bevor man eine Recherche anfängt und eine Reise beginnt. Da muss man sich relativ gut vorher recherchieren und erkundigen, in welche Region fahre ich? Mhm. Wie ist da die Sicherheitslage in meinem Thema? Wen will ich sprechen? Und ist es möglich, dass diese Person irgendwelche Verbindungen zu Kartellen hat?
Und wie findest du das raus?
Also vieles kann man im Internet recherchieren, da weiß man zum Beispiel, welche Regionen gefährlich sind. Und der Rest ist natürlich auch meine Erfahrung. Ich weiß inzwischen ungefähr, also in welchen Regionen ich aufpassen muss, welche Kartelle dort tätig sind. Ich habe aber eben auch meine Kontakte so von Drogenexpertinnen und Experten oder auch von Journalistenkollegen vor Ort. Das ist ganz wichtig, dass man immer Kontakte vor Ort hat und die vorher auch fragt, kann ich das und das machen? Wie schätzt du das ein? Und das ist, glaube ich, ein Nonplusultra. Ohne sowas würde ich nie in eine risikoreiche Region fahren und da einfach irgendwie aus dem Bus aussteigen und den Leuten anfangen, Fragen zu stellen. Das sollte man niemals tun, sondern wirklich möglichst kurz in solchen Regionen verweilen, einfach nur ganz konkret einen Rechercheplan haben, die Leute interviewen und dann wieder rausgehen. Man sollte nie länger als unbedingt nötig in solchen Regionen bleiben. Also das sind so Sicherheitsprotokolle.
Kannst du mal ein konkretes Beispiel machen von der Reportage, die du so angegangen bist?
Naja, ich habe eine Reportage gemacht im Avocado-Anbaugebiet in Michoacán. Das ist eine Region, die zum Teil von Kartellen kontrolliert ist, wo man also auch gar nicht reinkommt ohne Zustimmung der Kartelle. Ich war allerdings in einer Gemeinde, die sich gegen die Kartelle organisiert hat, die Bürgerwehren organisiert hat, die also autonom war in diesem Kartellland. Mit denen habe ich vorher Kontakt aufgenommen und habe dann auch über andere Kontakte wieder Kontakt mit dem lokalen Priester bekommen. Und er sagte, sie hätten eine Unterkunft. Und in der Kirche ist es immer so ein bisschen am sichersten, dass es immer noch ein Ort, der respektiert wird. Naja, und die Reise war dann eben so, dass ich unterwegs von unterschiedlichen Punkten immer meinen Kontaktleuten gesagt habe, ich bin jetzt hier und fahre da und dahin und melde mich dann um die Uhrzeit wieder. Weil es war unklar auf der Straße, ob es nicht Straßensperrungen gibt von den Militärs oder von den Kartellen. Auch die Militärs sind nicht ungefährlich, weil die oft mit den Kartellen zusammenarbeiten. Also in Mexiko darf man nie irgendwie öffentlichen Sicherheitskräften trauen. Naja, so habe ich das dann halt gemacht, bis ich an dem Ort war.
Fährst du dann selber oder hast du Fahrer, die dich fahren?
Da bin ich tatsächlich mit dem Bus in die Hauptstadt gefahren, weil ich wusste, das geht noch, das ist noch einigermaßen sicher auf der Strecke. Und von der Hauptstadt haben sie mir dann einen Fahrer organisiert, der mich in dieses Dorf gefahren hat.
Ja. Und als du da warst?
Als ich da war, war es dann relativ kontrollierte Atmosphäre, weil das eben eine autonome Gemeinde war, die sich selbst organisiert hat. Da fühlte ich mich relativ sicher und konnte dann auch wirklich gut mit Avocado-Produzenten sprechen, mit Opfern der Gewalt, mit Vertretern von der Kirche, aus der Zivilgesellschaft. Das lief eigentlich wirklich sehr gut und relativ entspannt. Ich habe mich da in keinem Moment bedroht gefühlt. Aber das Problem war dann halt auch wieder das Rausfahren. Das war dann wieder dieselbe Operation rückwärts, bis ich wieder in der einigermaßen sicheren Stadt war.
Gibt es so bestimmte Situationen, wo du merkst, jetzt wird's langsam brenzlig?
Ja klar, gibt es. Also ich hatte auch schon konkrete Situationen, wo, wo mir dann indirekt mitgeteilt wurde, dass meine Anwesenheit dann nicht mehr erwünscht ist. Also das war konkret bei einer Recherche, wo ich dann nach einem Interview auf der Straße zurückgelaufen bin zum Hotel. Neben mir fuhr ein Auto her, ganz langsam Schritttempo. Dachte ich schon, oh. Und habe geguckt und da saß jemand auf dem Beifahrersitz mit einer Kalaschnikow, sehr sichtbar.
Okay.
Ja, und das war keine Sicherheitskräfte, irgendwie relativ klare Botschaft. Und ich habe dann im Hotel meine Sachen gepackt und bin abgereist.
Okay, also das ist so eine Möglichkeit, wie man mitteilen kann, den Journalisten hau ab.
Genau. Also es gibt auch manche, die andere Kollegen, die haben eine direkte Nachricht bekommen über Personen, die dann in das Hotel kamen und sagten, du solltest jetzt lieber gehen, wir wollen dich nicht mehr hier. Das sollte man dann auf jeden Fall auch befolgen. Also wenn man das nicht macht, dann ist man wirklich sehr leichtsinnig.
Gibt es Themen, bei denen sagst du so von Anfang an, das mache ich nicht, weil das ist zu gefährlich?
Es gibt keine Themen, aber was ich nicht mache, ist in meinem direkten Umfeld, da wo ich lebe, organisierte Kriminalität recherchieren. Weil die organisierte Kriminalität ist in Mexiko kein isoliertes Phänomen. Das ist ein Phänomen, das ist eingebettet in die Gesellschaft. Das heißt, du musst immer damit rechnen, dass du Politiker hast, die damit drinstecken. Du hast Unternehmer, die damit drinstecken. Du hast Sicherheitskräfte. Du hast im schlimmsten Fall auch die Justiz, die damit drinsteckt. Du trittst da einen, möglicherweise, ohne das vorher genau zu wissen, in ein Wespennest. Und wenn du hier wohnst, wissen die eben alles. Kennen deine Familie, kennen deine Gewohnheiten. Du machst dich dann sehr verletzlich. Deswegen ist das meine Maxime, dass ich hier nichts zu organisierter Kriminalität recherchiere in meinem Umfeld, wo ich lebe.
Ein ganz anderes Drama überschwemmt gerade die Traumstrände Mexikos.
La temporada de sargazo continúa intensificándose en Quintana Roo, donde las playas del Caribe mexicano registran una acumulación
Es
preocupante de
heißt
la
Sargasso oder auf Deutsch
macroalga,
Braunalgen. In Badeorten wie Cancun, Tulum oder Playa del Carmen türmen sich in diesem Sommer bergeweise Algen, die in riesigen Teppichen an die Küste gespült werden.
This stuff that is floating on the water is sargassum. And there is a lot of it.
Sandra, wie muss ich mir diese Braunalgen genau vorstellen?
Das ist so wie so ein Teppich von relativ starren Gräsern, die so ineinander verflochten sind und die schwimmen oben auf dem Meer. Das ist dann wie so eine Art Schwamm, der allen möglichen Dreck auch aufsaugt, der ja leider mittlerweile auch in den Weltmeeren schwimmt, ne, von Plastik angefangen über Klamotten, was da so alles im Weltmeer eben entsorgt wird, das schleppt er mit sich, ja. Und dieser Teppich, der wird dann eben von den Strömungen an die Strände getrieben. Und wenn das an den Stränden liegt, dann verrotten diese Algen und stinken ziemlich.
Nach was stinken sie?
so ein bisschen nach faulen Eiern und Verwesung sehr unangenehm.
Welche Orte in Mexiko sind davon besonders betroffen? So die gesamte Küste oder?
In Mexiko ist es die Küste an der Karibik, vor allem eben die Halbinsel Yucatan. Und das ist ein großes Problem. Das sind die Strände, wo die meisten Hotels sind und wo halt die meisten Touristen auch hinfliegen. Weil ohne Braunalgen sind das traumhafte Strände. Ne? Weißer Korallen, Sandstrand, türkisblaues Meer, Palmen, eigentlich wie man sich das so vorstellt. Nur mit den Braunalgen halt ist es eine furchtbar unangenehme Sauerei. Man will da auch wirklich nicht mehr ins Wasser gehen. Und es ist auch nicht so angeraten. Manche Leute reagieren darauf allergisch und diese Algen schleppen halt eine ganze Menge Müll mit und zum Teil auch toxisches Material.
Und wie groß ist das Problem im Moment oder in diesem Jahr?
Also in diesem Jahr ist es massiv. Es ist viermal mehr als letztes Jahr zum Beispiel um dieselbe Jahreszeit. Es wird eben jedes Jahr schlimmer. Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Das eine ist der Klimawandel, eben auch die Erwärmung der Weltmeere und die Überdüngung von der Landwirtschaft. Und die Flüsse schwemmen diese Düngemittel, den Überschuss, dann ins Meer. Und das sammelt sich dann im Atlantik, in der Sargassosee. Das ist bekannt, das gibt es schon wirklich sehr, sehr lange. Aber es wird halt immer massiver. Das ist ein Naturphänomen, verschlimmert durch den Menschen.
Und so rein aus wirtschaftlicher, mexikanischer Perspektive jetzt mal betrachtet, wie schlimm ist das Problem für Mexiko?
Das ist schon mal sinnvoll, einfach die Halbinsel Yucatan und gerade diese Strände sind der Haupttouristenmagnet, also der Flughafen von Cancun, der wickelt mehr Passagiere ab als der Hauptstadtflughafen von Mexico City. Deswegen hat sich jetzt endlich auch mal die Regierung eingeschaltet und ein Notfallbudget auferlegt. Aber die ganzen Jahre davor war das Problem auch schon, es war nicht ganz so massiv, aber es existierte und für die lokalen Unternehmer, Touristen, Wissenschaftler war das ein Riesenproblem. Und die haben längst schon vor dem Start angefangen, danach Lösungen zu suchen, ja. Weil die Mexikaner wissen einfach, dass man sich auf den Staat in diesem Land nicht verlassen kann. Der Staat löst eigentlich nur sehr, sehr wenige Probleme dieses Landes. Deswegen haben die Mexikaner immer gelernt, dem Staat nicht zu vertrauen und nicht auf den Staat zu warten, sondern selbst die Dinge in die Hand zu nehmen.
Und was machen Sie konkret gegen die Algen oder was haben Sie schon vor Jahren gemacht, bevor der Staat irgendeinen Finger gerührt hat?
Sie haben sich zusammengesetzt, da gab es einen runden Tisch. Naja, da haben sie unterschiedliche Strategien entworfen, zum Beispiel so Sammelschiffe, die auf dem Meer fahren. Das sind so Art wie schwimmende Bagger, die diese Algen so zusammentragen und dann auf andere Schiffe laden, um die abzutransportieren auf dem Meer. Aber da gibt es halt relativ wenige von diesen Schiffen und das ist ein ziemlich teures Unterfangen. Dann kam es an den Strand, die Hoteliers, um zu vermeiden, dass es an den Strand kommt, die haben so schwimmende Barrieren aufgebaut, so um ihren Hotelstrand. Aber es war halt auch eine sehr punktuelle Lösung. Dann kam vielleicht bei ihnen nicht ganz so viel Sargassum an, aber dafür beim Nachbar, der sich dann beschwert hat. Naja, und dann haben findige Unternehmer angefangen, sich zu überlegen, was man mit diesen braunen Algen machen kann und kamen dann auf ganz unterschiedliche Ideen. Da kann man zum Beispiel Biodünger daraus machen oder auch mit Tierfutter, um so Pellets draus zu machen. Was wurde probiert, weil ja Algen letztlich sehr nutritiv sind. Die haben ja einen relativ hohen Mehrwert. Ne?
Und funktioniert das?
Naja, das ist alles so in den Versuchsstadien. Denn die meisten haben schon relativ positive Effekte erzielt. Aber du brauchst dann, bis ein Produkt irgendwie wirklich vermarktet werden kann, musst du ganz viele Zertifikate machen und Kontrollen, Gesundheitskontrollen und so. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Also viele sind dann noch nicht bis zur Marktreife gekommen. Viele von denen sind kleine Unternehmer, denen fehlt es dann letztlich an, ja, einfach an den Finanzen dafür. Und da gibt es in Mexiko halt auch keine so richtig solide Start-up-Förderung wie in Europa. Und viele bleiben dann auf der Strecke. Aber wie gesagt, es gibt dann Ideen daraus zu bauen. Es gibt einen, der hat ein Sargassum-Haus gebaut. Er hat da so Ziegel draus gemacht, gepresst und ein Haus draus gebaut. Also ich fand das irgendwie toll, wie kreativ die Mexikaner sind und was denen alles einfällt, was man mit diesem Sargassum machen kann. Aber es ist halt schwierig, so ganz ohne staatlichen Rahmen und einen Rahmen, der unterstützt. Daran hakt es in Mexiko oft und was sehr schade ist, weil ich finde, die Kreativität und der Wille, was zu machen, ist enorm.
Also trotz wenig bis gar keiner Unterstützung von Seiten des Staates an Kreativität und Willen scheint es nicht zu mangeln. Aber das müsste eben auch gefördert werden.
Ich glaube, das wäre auch wichtig für die mexikanische Wirtschaft, weil in Mexiko haben wir diese superreichen Familien. Das sind ein paar hundert Familien, die irgendwie alles kontrollieren, vom Bergbau über die Telekom, über den Einzelhandel. Das sind so richtige Monster, die auch versuchen, halt eine monopolistische oder oligopolistische Struktur auf dem Markt zu schaffen und keine neuen Unternehmen reinzulassen. Und dem müsste der Staat eigentlich wirklich auch aktiv gegensteuern, einfach damit der Wettbewerb gewährleistet ist. Und damit es Aufstiegsmöglichkeiten für die jungen Leute gibt und auch irgendwie Innovation mehr gefördert wird. Ich finde, das ist eins der großen Probleme Mexikos, dass es da keine richtige Vision gibt, wie man das entwickeln kann.
Jetzt bist du selber schon seit 15 Jahren in Mexiko. Wie hat sich deine Sicht auf Mexiko in diesen 15 Jahren, wie hat sich die verändert?
Das war so ein Wechselbad der Gefühle eigentlich immer. Zuerst kommt man an und ist irgendwie schon mal ein bisschen schockiert, was hier alles nicht funktioniert. Ja, weil also diese Gewalt ist schon, da steht man schon erstmal fassungslos davor und es gibt hier ja keinen Rechtsstaat. Wir haben 93% Straffreiheit, das heißt 93% aller Delikte werden nie geahndet. Also viele davon werden schon gar nicht angezeigt, weil die Mexikaner schon gar keinen Glauben mehr in das System haben. Das ist schon was, was mich als Europäerin eigentlich bis heute irgendwie fassungslos macht, ja. Dass man einfach irgendwie so völlig ausgeliefert und auf sich allein gestellt ist. Und das fand ich schon sehr hart am Anfang. Dann habe ich verstanden, dass die Mexikaner irgendwie anders funktionieren, wie auch mit diesen Unternehmern da bei der Braunalgenplage. Die organisieren sich selber, die organisieren ihre eigene Sicherheit, die organisieren sich Netzwerke und alles läuft über Beziehungen und Kontakte. Mhm. So kann man sich auch ein Sicherheitsnetz schaffen und bestimmte Dinge funktionieren so dann auch. Ich finde es suboptimal, aber es ist zumindest eine Lösungsstrategie. Naja, und dann habe ich eben auch gesehen, wie unheimlich kreativ und innovativ die Mexikaner und Mexikanerinnen sind. Das ist ein junges Land, da gibt es viele junge Leute, die was machen wollen, die wollen aufsteigen, die wollen auch was für ihr Land tun. Es gibt hier unheimlich viele fähige Leute, die auch wirklich sehr, ja, sehr stolz sind darauf, Mexikaner zu sein. Das ist irgendwas, was ich in Europa oft vermisse. Ich finde, da sind die Leute irgendwie total schlecht gelaunt und kritisieren immer nur. Die Mexikaner sehen immer erst das Positive vor dem Negativen. Und naja, das Land ist auch vorangekommen. Das hat sich unheimlich modernisiert in den letzten 15 Jahren. Die Bürokratie funktioniert hier eindeutig besser als zum Beispiel in Deutschland.
Ah, wirklich?
Ja, also Pass, Führerschein, das kriegt man alles, wird digital beantragt. Dann geht man hin, in einer Stunde hat man den Pass oder den Führerschein.
Ah, krass.
Solche Sachen funktionieren deutlich besser. Internetbanking, die Apps sind millionenfach besser als die europäischen Banking-Apps, ja. Total viel verbraucherfreundlicher. Es gibt hier unheimlich viel positive Dinge, die eigentlich gut vorangegangen sind. Auch der öffentliche Nahverkehr, hier gibt es jetzt keine Züge, aber die Busse, die fahren pünktlich, die fahren irgendwie ständig. Man kommt unheimlich gut von A nach B und relativ günstig. Das funktioniert alles ziemlich gut.
Also ist eigentlich auch in dem Sinn kein Paradox, sondern es gibt eigentlich extrem viele unterschiedliche Facetten dieses Landes, die aber alle für sich Wahnsinn. Und das müssen wir jetzt erstmal aushalten.
Genau, das müssen wir aushalten. Und ich glaube, das gilt für jedes Land. Es ist einfach nicht alles positiv oder alles negativ. Es gibt positive Dinge, negative Dinge. Und wenn man die erstmal erkennt und konkret auch benennt und davon erzählt, dann geht man eigentlich von einem viel realistischeren Bild auch aus über dieses Land.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, den ich gerne so stehen lasse. Sandra, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte schön, gern geschehen.
Das war unsere Samstagsfolge von NZZ Akzent, heute zusammen mit der freien Journalistin Sandra Weiß. In den Shownotes verlinke ich euch noch weitere Podcast-Folgen, die wir schon zu Mexiko gemacht haben. Und wenn ihr mögt, verlinke ich euch auch noch ihr LinkedIn-Profil, falls ihr Sandra folgen möchtet. Schön habt ihr zugehört. Ich bin Alice Gourjean. Bis zum nächsten Mal.